Redelust und Schweigepflicht, der Schulpsychologie-Podcast für LehramtsstudentInnen, ReferendarInnen und erfahrene Lehrkräfte.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer 31. Folge. Diesmal musste ich nicht drüber nachdenken, weil ich es mir vorher aufgeschrieben habe. Ja, ich sitze hier mit Mario in seinem Wohnzimmer und ich könnte mir keinen schöneren Ferienstart vorstellen, bin ich ganz ehrlich. Ich durfte nicht ausschlafen, musste nach Gera fahren. Toll. Aber naja, was man nicht alles macht, ne?
Was man nicht alles macht.
Fährt man auch mal nach Gera.
Ja, für die 31. Folge.
Ja, Spaß beiseite. Wir haben heute ein cooles Thema. Wir haben uns noch gar nicht so richtig auf einen Folgentitel festgelegt, aber wir decken heute wieder relativ viele Themen ab. Und es wird um Nachhaltigkeit gehen, es wird um projektorientiertes Lernen gehen. Wir haben auch einen Audiobeitrag. Also ihr könnt gespannt sein. Ich würde sagen, wir legen direkt los, oder?
Legen wir mal los mit dem, was ich wieder mitgebracht habe.
Mhm. Denn der Mario hat mal was vorbereitet.
Der hat mal was vorbereitet. Genau. Und zwar im Zuge dessen, dass Klimawandel ja in aller Munde ist und vor allen Dingen auch draußen absolut präsent ist, habe ich nochmal weiter nachgeguckt, habe auch viele Videos gesehen. Zum Beispiel gucke ich von Dr. Marc Benecke das, ich nenne es mal Klima-Update, bei dem heißt Time is Up, wo er immer mal so Fakten zusammenstellt, was ist gerade so aktuell eigentlich los. Und da bin ich wieder mal darauf gestoßen, über den IPCC-Bericht, also das Intergovernmental Panel on Climate Change, ist das IPCC. Der wurde ja veröffentlicht und die WHO hat da kurz was dazu geschrieben unter dem Titel Why Mental Health is a Priority for Action on Climate Change. Es sollte ja mentale Gesundheit eine Priorität darstellen, weil, das ist das, was sie schreiben, der steigende Klimawandel, also die Stärke dessen, was das annimmt, bedeutet gleichzeitig, dass der Angriff auf die mentale Gesundheit dadurch auch steigt, dass das psychosoziale Wohlbefinden absolut darunter leidet. Und das reicht von Stress über Ängste, Depressionen bis hin zu Suizidtendenzen, die zunehmen. Und gerade deswegen sollte der Klimawandel im Grunde genommen auch Einzug halten in die schulische Bildung. Wenn man das mal sieht, dass wir als Schule eine staatliche Institution sind und dort auch eine Verantwortung gegenüber den Kindern und Jugendlichen haben, die am meisten später darunter mit leiden werden. Mhm. Und das fand ich ganz spannend, um das nochmal mit einzubringen, dass wir das nochmal besprechen können. Mhm. Ja, vor allen Dingen, weil auch ja bei uns im Schulamt Ostthüringen, eines ja der ja fast schon deutschlandweit mit einzigartigen Kooperationen stattfindet. Die Mandy bei uns, die hat die Denkbar bei uns gegründet. Also vielleicht könnte das einer unserer Titel sein. Alles ist denkbar, oder weiß auch nicht. Mal gucken.
Ja, klingt ganz gut.
Genau, und das entstand so aus diesem ganzen Friday-Netzwerk von Margret Rasfeld, hat die Mandy sich gedacht, lass das doch hier einfach mal mit voranbringen. Also wir haben sowieso staatlich die Pflicht, das mitzumachen, weil am Ende über das Thema so ganz allgemein BNE, also Bildung, nachhaltige Entwicklung, was ja von dem Bundesministerium für Bildung gefördert wird, haben wir das bei uns angegangen in Form einer Projektwerkstatt, nenne ich es mal. Und ich habe dazu mal die Mandy gebeten, dass sie uns mal einen Audiobeitrag kurz dazu macht, einfach mal ein paar Worte dazu sagt. Ich würde den mal einspielen.
Ja. Unsere Denkbar 2 hat am Schulamt Ostthüringen stattgefunden und wie ich finde, mit guten Resonanzen. Das Thema dieses Jahr war vor allem, wie schaffen wir es, zukunftsorientierte Werte und Kompetenzen unseren Schüler und Schülerinnen zu vermitteln und was gibt es hier für gute Lernbeispiele. Und wir hatten dazu verschiedene Schulen eingeladen, vorzustellen, wie sie arbeiten, und zentral bei allen Schulen, die etwas vorgestellt haben, war das Thema nachhaltige Entwicklung. Und eine Grundhaltung, die überall deutlich zum Tragen kam, bevor es dahin geht, Kompetenzen auszubauen, Kompetenzen zu entwickeln, ist, Schule als einen positiven Lernort zu gestalten. Wohlfühlen in Schule ist ein wichtiges Kriterium und da sind wir gut bei nachhaltiger Entwicklung, Bildung für nachhaltiger Entwicklung, weil wir wollen ja auch in einer Welt leben, die nachhaltig ist und die ein Ort des Wohlfühlens sein kann. Hierzu haben wir erlebt, wie Schulen in kleineren oder auch in größeren Schritten Beispiele vorgetragen haben und mit welcher Begeisterung Schüler und Schülerinnen offen sind, um sich diesem Thema zu nähern.
Ja, und das mal als kurzer Input von der Veranstaltung, die Mandy macht. Also sprich, sie bringt Schulen zusammen, die an Nachhaltigkeit arbeiten, die projektorientiertes Lernen voranbringen an den eigenen Schulen und im Endeffekt an den 17 Nachhaltigkeitszielen arbeiten. Also es sind 17 Stück, die bei dem Development Goals, ich habe jetzt das Deutsch, also die Entwicklungsziele, die da festgelegt sind. Und es ist eigentlich eine total coole Veranstaltung. Also ich war da letztens dort, wo Schulen das wirklich vorgestellt haben, was machen sie, wie kriegen sie die Kinder dazu, dass sie mitarbeiten und auch ziemlich unterschiedlich von angefangen von wirklich selbstgesteuerter Themenfindung in der Grundschule bis hin zu wirklich Schulveränderungen gestalten mit den Schülerinnen und Schülern zusammen. Und ja, es ist voll interessant, was alles geht, auch wie viel Eigenverantwortung die Schülerinnen übernehmen können und das auch möchten. Das ist ja das, was Mandy gerade auch gesagt hat. Die möchten Verantwortung übernehmen für auch mit ihrer Zukunft und die Steuerung durch die Erwachsenen, die Möglichkeiten bieten, sich einzubringen, das Gefühl zu bekommen, mitbestimmen zu dürfen.
Ja.
Das ist halt das, was man dort erlebt und für mich so eine der, ja, ich würde schon sagen, größten Überraschungen war eigentlich die Grundschule in Steinheit, die dort mit war.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht kannst du ja mal berichten, was du so erlebt hast.
Ja, ich hatte mit dem Schulleiter der Grundschule in Steinheit dort gesprochen und der hat mit Klimaschutz mit den Kindern gearbeitet und das von Experimente machen hin zu, dass sie selber was ausarbeiten, zum Beispiel über den Einfluss von CO2, was man sich kaum vorstellen kann eigentlich in der Grundschule, wie soll das gehen, CO2 ist doch erst Chemieklasse 7, 8 und die haben dort ganz praktische Experimente gemacht, die haben angefangen mit den Kindern darüber zu diskutieren und am Ende auch abzuleiten, was das jetzt für das tägliche Handeln bedeutet. Ja. Und das, was ich wirklich nachdenkenswert dort mit finde, ist, welche Steuerungsfunktion Lehrerinnen und Lehrer haben, wenn sie auch Lernbegleiter sind im Ganzen. Also Lernbegleiter heißt ja nicht unbedingt, man lässt die Schüler machen, was sie wollen, sondern durchaus auch, ich bringe meine Fachkompetenzen mit ein, ist ja klar, wir brauchen ja schon Input, wo soll es hingehen, wie kann es gehen und im Rahmen dessen, der vorgegeben ist, können sie sich dann verwirklichen. Und in den Nachhaltigkeitszielen ist ja eins davon Klimaschutz und auch da das mit wirklich zu thematisieren, weil, wie gesagt, das ist jetzt der Ausgangspunkt, wo ich jetzt gedacht habe, lass mal einbringen. Ohne Klimaschutz können wir alles andere vergessen. Mhm. Wenn die Welt zugrunde geht, braucht man nichts anderes machen, braucht man nicht drüber nachdenken.
Ja.
Und das fand ich echt spannend, dass Grundschülerinnen bereits gut in der Lage sind, komplett sich auf ein Thema einzustellen, wo die Erwachsenen sagen, manchmal sogar, ach, das sind die noch zu klein.
Mhm.
Ja, aber gleichzeitig die Erwachsenen nichts tun, das ist das, was wir im Großen ja sehen. Und das finde ich so inspirierend, dass das wirklich geht. Und da muss ich echt sagen, das kann man nur empfehlen, ja, sich damit mal zu beschäftigen. Vielleicht auch bei uns im Fortbildungsinstitut in Bad Berka in Thüringen, das TILM, dort sich mal eine Weiterbildung auch zu gönnen. Also der Schulleiter ist auch am TILM tätig mit und genau dafür zuständig mit für Bildung, nachhaltige Entwicklung.
Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe mir jetzt so viele Notizen gemacht hier
nebenbei. Ich höre am besten auch mal erstmal aufzureden, weil das kann ich ja viel, solange wie wir nicht aufgenommen haben, gell, so viel.
Ja.
Ist dann immer zu bereden auch.
Ich glaube, ich würde das Pferd von hinten aufzäumen oder so ähnlich.
Dann mach mal, heb mal den Schwanz.
Ich fange von hinten an. Du hast vollkommen richtig gesagt, es wird, glaube ich, manchmal Kindern einfach zu wenig zugetraut. Dass man halt sagt, ja, das sind Kinder, die können das nicht, die verstehen das nicht. Aber wenn man dann Kinder einfach mal fragt und mit denen ein Gespräch führt, wie mit einem Erwachsenen, nur mit einfachen Begriffen, dann kommt da tatsächlich oftmals sehr viel bei rum, weil die sich durchaus bewusst sind, wie die Welt funktioniert, sage ich mal. Nicht ja. in allen ihren Facetten, aber sie sind sich durchaus bewusst, dass es da auch Probleme gibt. Und
ja.
ich bin da voll deiner Meinung, dass man das auch mit Kindern in der Grundschule auf jeden Fall behandeln kann, wenn man überlegt, dass man, also ich habe ja auch, mache ja Englisch und Ethik. Und man kann auch mit Kindern unglaublich gut philosophieren tatsächlich und über Themen sprechen, die Aristoteles und Platon betreffen, obwohl man eigentlich sagt, das ist Lehrplan 10. Klasse.
Ja.
Aber da fängt es ja letztendlich an, ne? Dass man sagt, die Kinder können das nicht.
Ja, ja, und das gibt auch ein gutes Zeichen, wenn man mit den Kindern auf Augenhöhe spricht und sagt, du bist eine wertvolle Person und deine Meinung ist mir wichtig und bring dich bitte ein.
Ja.
Das ist so eine dankbare Umgehensweise mit den Kindern,
ja.
weil sie dann auch so eine Selbstverantwortung lernen, weil sie dort auch lernen, ja, wie sie selbst auch wirksam werden können. Mhm. Und das bedeutet ja auch an sich, wenn man nachhaltig das in den Mittelpunkt stellt, auch, dass sie sich nachhaltig einbringen werden.
Ja.
Also gerade die Förderung in Schule, dass sich in die Gesellschaft einbringen, lohnenswert ist.
Genau.
Es ist für mich so ein großer Wert, der gebildet werden kann.
Ja.
Zusätzlich zu dem, natürlich, wir müssen jetzt im Moment das Klimaschutz betreiben, aber dieses Wie.
Die Krux an der Geschichte ist ja, dass man es den Kindern nicht zutraut. Man bildet sie aus, dann werden sie irgendwann Erwachsene und dann sagt man so, jetzt mach aber mal.
Genau, jetzt mach. Du durftest noch nie, aber
genau,
jetzt bitte.
Genau, jetzt mach das bitte. Das ist ja in vielen Bereichen so. Ne? Also ich habe da erst letztens ein ziemlich cooles Reel gesehen, das würde ich jetzt einfach mal so nebenbei mit rein droppen. Da ging es genau darum, dass man Kindern eben nicht zutraut, sich zum Beispiel am Haushalt zu beteiligen. Dass man sagt, ja, das kannst du nicht, das musst du nicht, du sollst ja spielen etc. Und dann sind die aber auf einmal 14 und dann wird gesagt, so, jetzt bist du 14, jetzt wäschst du aber deine Wäsche selbst.
Ja.
Und jetzt machst du dies und jetzt bist du für die Küche verantwortlich und kriegst auf einmal deine Pflichten. Ich finde es nicht nur wichtig, dass man Kindern etwas zutraut, sondern dass man sie generell auch bewusst in solche Entscheidungsprozesse mit einbindet. Umso wichtiger ist es, dass man solche Sachen wie eben diesen Friday oder Freiday, wie man es auch immer aussprechen möchte, dass man sowas ernst nimmt und sowas in Schulen integriert. Ich habe jetzt noch mal kurz dazu was rausgesucht, weil ich glaube, dass nicht alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, was dieser Friday, also es wird wirklich F-R-E-I und Day geschrieben, ist. Deswegen würde ich das einfach noch mal kurz vorlesen und ich bin hier gerade auf der Seite von der UNESCO und da steht Folgendes. Der Friday ist ein Modul für Schulen, das den notwendigen Raum zur strukturellen Verankerung von BNE, also Bildung für nachhaltige Entwicklung, ist. Mit mindestens 4 Stunden im Stundenplan verankert, setzen sich SchülerInnen jede Woche projektbasiert mit den Fragestellungen und Themen rund um unsere Zukunft auseinander, die sie selbst interessieren. Global denken, lokal handeln, lautet die Devise. Finde ich tatsächlich ein total cooles Konzept und das funktioniert meiner Meinung nach auch nur, wenn man es projektorientiert macht. Das hat keine nachhaltige Wirkung und da bedeutet für mich nachhaltig wieder was anderes, wenn ich mich da vorne hinstelle und den Kindern einen Vortrag halte. Das funktioniert nicht.
Ja.
Die Kinder müssen selbst aktiv werden und selbst dann den Sinn darin erkennen, warum mache ich das hier überhaupt?
Ja, und eins davon bei dem Friday ist auch Gemeinschaft, die gebildet wird dadurch.
Mhm.
Und das auch regelmäßig, also die Erfahrung zu sammeln, dass ein Miteinander gut möglich ist. Und das ist eigentlich ziemlich interessant. Jetzt schweift das kurz mal ab, weil es mir natürlich jetzt gerade als Gedanke wiederkommt, so wie das immer ist, dass ich wild rumdenke. Und zwar, was bedeutet Gemeinschaft eigentlich für Kinder und Jugendliche? Also wenn wir in Präventionsprojekte gucken, die in Schule etabliert werden, sei es Gewaltprävention, sei es Suchtprävention, Extremismusprävention, alles, was Präventionsprojekte sind, die fokussieren Gemeinschaft. Und das ist sehr interessant, weil ich jetzt hier ja, um eine Prävention auch zu betreiben, muss ich das nicht mal direkt ansprechen, sondern ich bekomme über diese Projektarbeit die Gemeinschaft fokussiert und gleichzeitig können sich Kinder und Jugendliche einbringen, wird auch immer gesagt, die sollen Hoffnungen bekommen, weil nur mit Hoffnungen kann ich tätig werden und kann mich auch mit Sinnstiftung einbringen. Und da finde ich, ist das echt ziemlich dankbar, so eine Projektarbeit zu etablieren.
Ja.
Und da muss ich nicht alles andere, du darfst nicht trinken. Oder,
ja,
okay, was hilft dir, dass du nicht trinken musst?
Ja.
Sondern hier habe ich was, wo sie sich direkt einbringen können, wo sozusagen das stattdessen auch mitgebildet wird. Und ja, das ich wollte gerade sagen,
da geht es ja auch eher ums Aktivwerden und nicht um Aktives zu vermeiden. Ne?
Ja, genau.
Also ich finde trotzdem, dass Prävention wichtig ist, ne? Weil sich da, glaube ich, auch viele der Folgen nicht bewusst sind. Aber ich verstehe voll, was du meinst. Und ich finde es auch sehr schön, dass du genau das Wort gewählt hast, was mir im Kopf gerade aufgeploppt ist, dieses Sinnstiftende. Weil ich glaube, das ist genau das, was viele Schülerinnen und Schüler und auch Lehrkräfte tatsächlich manchmal hinterfragen. Was mache ich hier eigentlich? Also, warum unterrichte ich das jetzt gerade? Und was ist der Sinn dahinter? Was bringt es den Kindern, das und das jetzt zu wissen?
Ja, und ich war voriges Jahr in Berlin. Ich weiß gar nicht, ob ich davon schon mal erzählt hatte. Baut eure Zukunft, heißt das. Und das war ganz spannend. Dort habe ich auch die Margret Rasfeld gesehen. Die hat dort auch einen Impulsvortrag gehalten. Und das Baut eure Zukunft ist so ein, ich nenne es mal Bildungsprojekt, wo Kinder und Jugendliche im Grunde genommen zusammengebracht werden, wo Schulen sich entwickeln.
Mhm.
Und das, was dort auch ist, ist so dieses Zusammenbringen, diese, also wirklich Sinnstiftung, dieses wie kann ich mich einbringen, wie beziehe ich externe PartnerInnen ein, wo so komplett gesagt wird, so bilden wir Gesellschaft.
Ja.
Ja, und ich habe dort Kinder, Jugendliche erlebt, ich hätte nie gedacht, dass die so, ich nenne es mal, abgehen können.
Mhm.
Ja. Und dort habe ich mit einem Lehrer gesprochen, das war auch sehr interessant, weil der sich dorthin gestellt hat und hat gesagt, er ist Lernbegleiter während dieser Projektzeiten. Und er hat gesagt, das ist eigentlich ziemlich gut. Es können viele, können das selbstständig. Und die, die das nicht können, für die hat er viel mehr Zeit. Für den ist die Projektarbeit auch eine Entlastung, um viel mehr Zeit aufwenden zu können für die Kinder, die Unterstützung brauchen.
Mhm.
Das fand ich ziemlich interessant, dass das so ein Nebeneffekt ist, weil sich ja viele auch nicht dran trauen und sagen, ja, ich traue es meinen Schülerinnen und Schülern nicht zu.
Ja, und auf der anderen Seite sehe ich dann aber auch wieder aus der Lehrerperspektive das Problem, dass sowas auch viel Vorbereitung bedarf.
Ja.
Also man muss trotzdem sehr, sehr viel vorentlasten und vorbereiten, damit das erfolgreich sein kann.
Ja.
Und dafür braucht man wieder die Unterstützung von Kolleginnen und Kollegen. Alleine kann man halt sowas nicht packen. Also ich bin auch zum Beispiel dafür, dass man solche Projekttage einführt, beziehungsweise diesen Friday.
Ja.
Dass man das mit in der Stundentafel verankert. Ich hatte jetzt erst ein Gespräch mit einem Kollegen, weil wir haben an meiner Schule, was ja eine Jena-Planschule ist, auch immer eine Projektwoche. Und die steht jedes Jahr unter einem anderen Thema, was von der Schülerschaft festgelegt wird, auch im Sinne der demokratischen Schule, dass sie da eben auch mitbestimmen können. Und da war gerade das Thema frei sein tatsächlich.
Mhm.
Und da konnten sich die Kinder komplett selbst verwirklichen, konnten selber Projektgruppen anbieten oder sich eben in eine Projektgruppe einschreiben. Und ich war in einer Gruppe, die hieß Durch Jenas Natur mit Hund.
Mhm.
Und da sind wir halt auch einfach mal gewandert und waren draußen in der Natur und haben uns wirklich auch frei gefühlt. Und ich hatte nach diesen Tagen so viel Energie, ich bin manchmal so ausgelaugt, dass ich auch gemerkt habe, ey, auch mir gibt das was, nicht nur den Kindern. Und die haben eben auch gesagt, ey, es wäre so schön, wenn wir sowas öfter machen würden und nicht nur in einer Woche im Schuljahr, sondern wenn sowas verankert werden könnte, wo wir uns selbst verwirklichen können. Und das Ding ist aber, da muss man eben auch an der Schule sein, wo das Kollegium, eine ähnliche Einstellung hat, weil wenn man damit alleine dasteht, dann funktioniert das nicht. Also alleine kann man das nicht schaffen, Schule so umzustrukturieren, dass sowas etabliert werden kann.
Ja, und ich weiß auch nicht, ob das so ein vielleicht so hochgesetztes Ziel ist.
Mhm.
Also dieses, natürlich kann ich Schule nicht umstricken, wenn nicht alle mitmachen, beziehungsweise wenn alle mitmachen, ist es schon umgestrickt.
Mhm.
Die Frage ist ja, wo ist der Keim, wo das beginnt? Und der Lehrer, von dem ich gerade gesprochen hatte, der hat, so wie du jetzt auch gesagt, du hast gesagt, ich bin mit den Schülern rausgegangen.
Mhm.
So hat er auch gesagt, seine Frage, die dahinter im Kopf stand, warum tut er das?
Mhm.
Weil er in seinem Unterricht die SchülerInnen gerne fragen möchte, was habt ihr heute fürs Leben gelernt?
Mhm.
Und er hat gesagt, wenn er das nicht beantwortet bekommen kann von denjenigen, dann war der Tag für die verschwendet.
Ja.
Also er wollte immer so an der Lebensrealität dran sein.
Hm.
Also auch wenn inhaltlich was gelernt wurde, immer so mit beispielhaft, immer geht mal raus in die Welt und guckt und lernt selbst, besorgt euch Informationen. Alleine redet mal mit Menschen, die die damit arbeiten, was ihr tut. Das war natürlich eine weiterführende Schule, gell?
Ja.
Aber redet mit Leuten, geht in die Bibliothek, redet mit den BibliothekarInnen. Hm. Fragt die Sachen. Wie liest man ein Buch? Das wissen manche nicht, gell? Und dann wirklich mal mit Leuten in Kontakt kommen, die das tun, die dafür leben, die dafür brennen, mit HandwerkerInnen zusammen sprechen. Wie kann ich jetzt die Solaranlage aufs Dach bringen? Wie funktioniert das eigentlich? Was braucht es denn dort für Handwerk dazu? Ja. Das ist eine Lebensrealität, die muss ich nur verstehen. Das muss nicht heißen, dass ich das alles tue, aber ich muss ja wissen, was steckt damit dran.
Ja.
Und das, was ich bei der Denkbar bei uns dann wiederum ziemlich cool finde, ist, dass dort angesetzt wird, ganz am Anfang. Viele weiterführenden Schulen, mit denen ich auch ins Gespräch komme, sagen dann, naja, das können die jetzt, das können die nicht. Ja, das haben die nie gelernt. Und gerade, also die SchülerInnen haben nie gelernt, Projektarbeit zu machen. Deswegen können wir das nicht tun.
Ja.
Und trotzdem die Frage, wo ist der Keim? Und bei der Denkbar wird der Keim bereits in der Grundschule gelegt.
Mhm.
Ich bin ja nach wie vor, sag ich ja, ich bin begeistert von der Schule, der Schule in Steinheit, weil dort ist der Keim im Alter.
Ja.
Ganz zeitig fangen die an, diese Projektarbeit zu machen. Und je weiter das dann geht, desto mehr ist es die einzelne Lehrkraft, weil es dann noch nicht verankert ist in allen, sondern da ist es so der Anfang. Ich, wie du jetzt sagst, gehe beispielsweise mal mit denen raus und die sagen, ach, das ist aber cool, draußen zu sein. Und das als Lernobjekt dann zu nehmen und dort anzusetzen, sagen, okay, das gefällt. Das ist das, was Realität ist, die um uns rum ist. Und dort anzufangen und dann vielleicht das ausbreiten zu lassen.
Ja, und da sind auch schon wieder 5000 Punkte, auf die ich eingehen könnte tatsächlich. Aber ich beschränke mich jetzt auf den Lebensweltbezug. Das ist ja auch ein Kriterium guten Unterrichts nach Hilbert Meyer, dass man eben immer irgendwie den Lebensweltbezug herstellt. Das Ding ist nur, ich glaube, manchmal ist man sich als Lehrkraft durchaus bewusst, wo der Lebensweltbezug vorhanden ist, aber man bringt es nicht rüber. Also, dass man sozusagen ein Thema unterrichtet und denkt, das ist voll wichtig für eure Zukunft, aus dem und dem Grund. Und die Kinder sitzen da und denken, was? Wieso? Also, verstehe ich nicht. Und das Ding ist, es ist nicht wichtig, den Lebensweltbezug herzustellen, sondern den Schülern auch klarzumachen. Dass
sie erleben begreifen. Lassen.
Genau, dass sie begreifen und erleben, deshalb. Und dafür braucht es halt sehr viel mehr Eigenverantwortung für das eigene Lernen. Dass man den Schülern sagt, hier pass auf, ich gebe dir jetzt das und das, mach einfach mal. Und du hast ja gerade gesagt, die setzen den Keim schon in der Grundschule.
Ja.
Und da sieht man aber auch, es liegt nicht daran, dass die Kinder das nicht irgendwie grundsätzlich nicht können, sondern es liegt daran, dass man sie zu anderen Menschen erzieht. Man erzieht sie in der Schule dazu, dass sie da sitzen und zuhören. Und wenn man dann irgendwann mal anfängt, in der 6., 7., 8. Klasse auf einmal zu sagen, so und jetzt machst du mal selbst, dann sind die damit vollkommen überfordert.
Ja.
Ich habe so viele Videos auf Instagram gesehen. Ich meine, es kommt ja auch immer drauf an, in welcher Bubble man sich befindet. Und ich glaube, Instagram weiß mittlerweile, dass ich Lehrerin bin, weil ich ständig solche Sachen vorgeschlagen bekomme, wo auch Psychologinnen und Psychologen darüber sprechen, dass Kinder eigentlich unglaublich wissbegierig und kreativ sind, dass Schule sie aber umerzieht.
Ja.
Sie können ihre Kreativität nicht mehr ausleben. Sie werden geformt, sie werden in ein System reingepresst. Man sagt, das ist der Lehrplan, du lernst das, dann gibt es einen Test, es wird abgefragt und es ist ein Prozess von Denken, Lernen, Vergessen. Und es wäre viel schöner, wenn man Schule so gestalten könnte, dass man sagt, Denken, Lernen, Anwenden und nicht vergessen.
Ja.
Mir fällt gerade kein schöneres Ende ein, aber so sollte es ja eigentlich sein. Eine Schule fürs Leben.
Erleben lassen und deswegen auch die Positivbeispiele in der Denkbar, in dem ganzen Netzwerk Friday, wo gesagt, das baut eure Zukunft auch mit drin ist. Und wenn, was du gerade gesagt hast, Hilbert Meyer, der ja auch dann sagt, handlungsorientierter Unterricht ist so der Weg. Also das heißt ja, dieses erfahrbar machen, übertun und das in der Gesamtheit verschiedene Sinneseindrücke, das selber Handeln, das Machen, das ist ja das, was dann am Ende auch den Lerneffekt bringt und den nachhaltigen Effekt, also nachhaltige Bildung. Ist ja auf der einen Seite mit externen Themen, klar, Klimaschutz und alles Mögliche an Themen, wie geht ein Zusammenleben, wie schaffe ich es, eine lebenswerte Lebensgrundlage auch zu haben. Das sind die externen Themen, aber nachhaltig auch, wie schaffe ich es, mich einzubringen. Das ist ja immer so die Frage auch der Schule, ist es denn die Fachkompetenz oder sind es nicht die Methodenkompetenzen, die sozialen Kompetenzen, die man fördert?
Ja.
Und nach dem Hilbert Meyer ja mehr auf diese Handlungsorientierung und dieses Kompetenz des, wie tue ich Dinge?
Ja, ja, genau.
Und auch, wie lerne ich Dinge? Wie kann ich mir selbst aneignen, was ich im Moment nicht kann und nicht weiß? Und wie komme ich dazu, mir Themen zu erschließen? Das ist ja dann ein Ziel der Bildung am Ende in Schule. Ja. Und wenn das gut beantwortet wird, dann sind am Ende ja die SchülerInnen, wenn sie aus der Schule kommen, handlungsfähig für die Zukunft. Ja. Weil ich weiß auch nicht, was in 20 Jahren ist.
Ja. Ja,
wenn jetzt die jetzt geboren werden, keine Ahnung, was die erleben. Wir haben jetzt Vorhersagen, was Klima betrifft, dass es keine lebenswerte Zukunft ist im Klimabezug. Aber ich weiß es nicht, wie das aussieht. Ja, das heißt, was könnte ich überhaupt einem Kind erzählen, was es braucht? Das sind Kompetenzen der Bewältigung von neuen Anforderungen. Das kann man sagen, aber wie die konkret sind, das beantwortet ja auf der einen Seite Zukunftsforschung oder die Maya Göppel beispielsweise das auch macht, so dieses, wie schaffe ich Systeme zu verändern, so dass es möglich ist, eine neue Zukunft zu haben, die dann wiederum lebenswert ist, wenn wir wissen, dass wir jetzt gerade auf einer Einbahnstraße sind.
Ja, das ist ein Gedanke, der führt dann natürlich schon sehr viel weiter in die Zukunft. Das ist, glaube ich, gar nicht das, worüber man sich den Kopf zerbrechen muss an der Stelle, sondern dass man Schülerinnen und Schüler dazu bringt, selber ihren Platz in der Gesellschaft als wichtig anzuerkennen und dass sie einen Platz auf dieser Welt haben, der genauso wichtig ist wie jeder andere einzelne Platz und dass sie auch was bewirken können als Gemeinschaft.
Ja, das auf jeden Fall. Und gleichzeitig betont das, dass wir als Erwachsene auch die Verantwortung haben, so eine größeren Themen einfach trotzdem mitzudenken.
Ja.
Ja, dieses, es braucht einen Wechsel, was weiß denn, das ist jetzt ja wirklich, was weiß denn ein Kind über Systeme, wie ein Staat funktioniert, was weiß denn ein Kind, wie Klimamodelle funktionieren. Aber das als Erwachsene erschließe ich mir sowas. Und als Erwachsener weiß ich im Moment auch, dass wir was anderes brauchen, als wie es zurzeit ist. Ansonsten geht unsere Welt für den Mensch zugrunde. Ja. Ist Mensch nicht mehr da, ja. Das ist aber ja keine Zukunft, die ich bieten möchte. Das heißt, mit diesem Wissen, das kann ich im Hinterkopf haben und müsste das auch behalten. Und dann aber auch die SchülerInnen zu begleiten auf dem Weg und zu sagen, und ihr werdet befähigt, selbstständig Probleme zu lösen zukünftig. Und zwar Weltprobleme.
Mhm.
Also Lebensweltprobleme, aber auch gemeinschaftlich Weltprobleme am Ende.
Mhm.
Ja. Und Erwachsene im Moment müssten dafür die Vorbereitung treffen, dass die Kinder, Jugendlichen eine Zukunft haben, in denen sie überhaupt noch Einfluss haben.
Ja.
Und deswegen finde ich, dass dieses ganze nachhaltige Entwicklung und die Bildung nachhaltiger Entwicklung auch so zentral ist, wenn nicht sogar das zentrale Thema der Schule. Ja? Mhm. Und dafür haben sich ja die ganzen Regierungen am Ende verpflichtet, dem nachzugehen. Und dann sind wir wieder am Anfang und wir im schulischen System haben dort eine Verantwortung.
Mhm.
Und wir PsychologInnen müssen dort genauso uns überlegen, was brauchen Lehrkräfte, die so eine Art von Unterricht gestalten, wie können wir die unterstützen?
Ja.
Das habe ich den Lehrer zum Beispiel gefragt, dort auf diesem Baut eure Zukunft, auf dieser Tagung.
Was war seine Antwort?
Ja, die Antwort war, dass er die Belastungen, die er dort erlebt, gerade in diesem, wie gehe ich mit Schülern um, wen kann ich wie freilassen, mache ich hier überhaupt das Richtige, bin ich auf dem Weg, die auch selbstständig genug zu lassen und was bringe ich damit ein? Also eigentlich ein reflektierendes Herangehen an seine Arbeit. Also im Grunde genommen hat er mir dort ein Plädoyer geliefert für Supervision für Lehrkräfte, für Coachings von Führungskräften. Das ist das, was er glaubt, was nötig ist, wie Lehrkräfte unterstützt werden können.
Ja.
Und das wiederum in unserer Profession als die PsychologInnen, die Bildung unterstützen, die unterstützen, dass die SchülerInnen gut durch ihre Schullaufbahn gehen, dass sie gebildet werden für Zukunft, bedeutet, dass wir gut die Lehrkräfte unterstützen müssen oder alle Pädagogen, also in der Grundschule natürlich auch die ganzen ErzieherInnen, die auch mit den Schülern arbeiten, die denen auch einen Lebensweltbezug zeigen, wie LehrerInnen auch nur eben leicht anders fokussiert nach ihrer Expertise am Ende.
Ja.
Und dass diese Unterstützung ist, das, wo ich auch gerne in Vorleistung gehen würde, um es wahrscheinlicher zu machen, dass sowas stattfindet. Und das ist wiederum meine Verantwortung. Das kann kein Schüler der Grundschule beantworten, was meine Aufgabe ist, wie ich das Ganze unterstützen kann, wie ich den Rahmen mitbilden kann. Und das, glaube ich, ist die Verantwortung von uns Erwachsenen. Den Rahmen bilden, dass dieses Lernen ermöglicht wird.
Und dafür müsste aber meiner Meinung nach auch vieles umstrukturiert werden, allein die Ausbildung zur Lehrkraft. Also allein das Lehramtsstudium und Bildung an der Uni etc.
Ja, ich finde das gar
halt
nicht.
Es ist halt so ein Kreislauf. Wie soll ich das sagen? Ich habe halt selber einen Anspruch daran, solche Kriterien guten Unterrichts zu erfüllen. Ja. Aber auch ich gerate da manchmal an meine Grenzen und frage mich dann am Ende einer Stunde, wozu war das eigentlich gerade gut? Haben die wirklich was mitgenommen? Und das liegt natürlich auch daran, wie ich ausgebildet wurde. Und ich muss dann eben auch selber dafür sorgen, Unterricht genau so zu gestalten, wie wir es gerade besprochen haben. Und ich weiß genau, was ich von meinem Unterricht erwarte, aber auch mir gelingt das nicht immer, weil mir manchmal das nötige Handwerk oder wie sagt man das? Das nötige Werkzeug dafür fehlt?
Ja.
Das nötige Know-how. Und dann versuche ich das halt auch so so umzustrukturieren. Dann denke ich so, ach, vielleicht wäre mir das besser gelungen, wenn ich eben mal ein Seminar zu projektorientiertem Unterricht gehabt hätte.
Ja, und guck mal, was du jetzt tust. Du hinterfragst gerade deine Arbeit.
Ja.
Das heißt, die Idee davon, es ist nötig, die Arbeit zu hinterfragen und du tust das auch, führt ja dazu, dass du das umstellst. Diese Übergangsprozesse zu so neuen Unterrichtsformen, die sind nicht so einfach. Aber dieses Hinterfragen, das ist das, was du während deiner Ausbildung irgendwie mitbekommen hast. Das ist das, wo ich auch feststelle, dass die Berufseinsteigenden total offen dafür auch sind. Und das ist auch die Aufgabe derer, die neu ins Schulsystem kommen, nämlich genau die aktuellen Entwicklungen reinzubringen, die viele neue Ideen reinzubringen. Wohingegen die jetzt kurz vorm Ruhestand sind, eher dann sagen, nee, also wir wissen, wie Schule langfristig funktionieren kann. Wir haben die Erfahrung rein in der Schule, wie wir sozusagen den Bildungsprozess über Jahre aufrechthalten können. Und in diesem Konfliktfeld zwischen komplett alles umschmeißen und mit der Veränderung, mit dem Veränderungswillen in Schule zu gehen. Und in diesem Konfliktfeld kann sich Schule auch gut entwickeln. Und ich glaube, das ist jetzt auch gerade diese Riesenchance, dass es nur diese beiden Gruppen im Wesentlichen, nenne ich es mal jetzt, gibt. Ja, weil wir ja zwischen den Jungen und denen, die jetzt fast in Ruhestand gehen, eigentlich eine riesengroße Lücke haben.
Ja.
Und dort sich abzustimmen, dass es gut sich ausdehnen kann, dass die neu dazugekommen sind, also wir reden ja jetzt gerade irgendwie sowas um 35 oder was jetzt die Jüngeren praktisch sind, also so von kurz nach dem Studium bis 35. Mhm. Und wir haben so 20 Jahre ungefähr ein Gap zwischen der Altersstruktur. Und denen jetzt langsam, die Neuen, nenne ich es mal, auch wenn die jetzt schon ein paar Jahre dabei sind, langsam hochwachsen zu lassen und sagen, nee, wir kriegen wieder auch eine vielfältige Lehrerschaft. Ja. Das ist, glaube ich, aktuell die große Herausforderung mit dem Ganzen, was damit zusammenhängt, diesen Änderungswillen mit ins Schulsystem zu tragen und eben genau für eine Bildungslandschaft zu sorgen, die Kinder und Jugendlichen vorbereitet auf eine Zukunft, die wir nicht kennen.
Ja.
Ich finde, es ist gerade eine dankbare Änderung, auch die stattfinden muss im Moment. Und auf der anderen Seite auch eine sehr, sehr schwierige, weil wir kennen alle jetzt die Personalsituation. Und die wird noch etwas schlimmer werden. Aber im Zuge dessen ist es nahezu notwendig, Schule neu zu denken.
Ja.
Und genau dort dann zu sagen, was stellen wir in den Mittelpunkt unserer Bildung? Und da, glaube ich, ist dieses BNE wie so ein Rahmenmodell, wo sich Regierungen verpflichtet haben, dem im Bildungssystem Raum zu geben.
Ja.
Und wo Schulen auf der anderen Seite eine Freiheit haben, sich dort einzufinden.
Ja.
Ja, deswegen, also dankbar nur, dass es jetzt möglich ist, viel, viel besser umzugestalten, Schulen.
Ja, ich meine, es gibt da ja auch schon Schulen, die jetzt nicht unbedingt BNE in der Stundentafel verankert haben, aber eben den Projektunterricht. Und dazu gehört zum Beispiel eben auch die Jena-Planschule.
Ja.
Und das hat mich eben immer daran gereizt. Ich habe immer gar nicht so richtig gecheckt, warum ich Jena-Plan so faszinierend finde. Aber letztendlich, als ich dann selber dort war, mein Referendariat an der Jena-Planschule gemacht habe und dann auch dort geblieben bin, habe ich gecheckt, weil es eben doch das Handlungsorientiertere ist und das Projektorientierte, dass die Kinder selber aktiv werden. Und für die jetzt Jena-Plan nicht unbedingt kennen, ich habe jetzt hier nochmal nach den Bausteinen geguckt und einer der Bausteine von Jena-Plan ist selbstverantwortlich arbeiten lernen. Und da geht es eben auch darum, dass die Themen nach eigenen Interessen rausgesucht werden und dass man, wo nötig, zusammen mit einer Gruppe arbeitet oder auch im eigenen Tempo, dass man schauen kann, wie komme ich da voran, dass man einen gewissen Zeitraum hat, aber daneben schaut, okay, bei dem Thema brauche ich ein bisschen länger, bei dem bin ich ein bisschen schneller durch. Und es steht hier auch Folgendes geschrieben, also es ist von der Jena-Planseite: Entscheidend für gute Ergebnisse sind die echten Fragen, die oft existenzieller Natur sein können, und die lebendige Auseinandersetzung mit diesen problemhaltigen Fragen. Und unter anderem ist auch einer der Bausteine ökologische Orientierung, was ich sehr interessant fand, weil ich das gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte, dass das tatsächlich auch dort mit verankert ist.
Mhm.
Und dazu steht: Ökologische Orientierung im Rahmen von Weltorientierung ist von Anfang an ein zentrales Thema des Jena-Plans. In der heutigen Zeit besonders auch bei dem Jena-Plan-Experten, Biologen, Naturwissenschaftler Kees Boot. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Diese Thematik wird mit dem Klimawandel immer wichtiger. Und da muss man sich ja mal überlegen, wann Jena-Plan gegründet wurde. Nämlich vor 101 Jahr. Also im Jahr 1923.
Ja.
Das ist verdammt lang her. Und selbst da hat man sich schon damit auseinandergesetzt, dass ökologisches Engagement auch wichtig ist. Und ein Vorreiter von der Umsetzung dessen ist die niederländische Jena-Plan-Schule, also eine niederländische Jena-Plan-Schule. Und zwar gibt es da einen Artikel vom Mai 2014 in der Jena-Plan-Zeitschrift Mensenkinderin. Und da geht es eben auch um naturorientierte und ökologische Projekte. Fand ich total cool, weil da hat eine Schule dafür gesorgt, dass es Solarzellen auf dem Schuldach gibt.
Ja.
Und das war ein Projekt, was komplett von den Kindern letztendlich geleitet wurde und dann auch umgesetzt wurde. Die haben sich mit Expertinnen und Experten unterhalten und es wurde das gefördert, was im Jena-Plan geschrieben steht, nämlich kritisches Denken, umgebungsbewusst aktiv sein, kreative und problemlösende Fähigkeiten zu schulen und gemeinschaftliche Beschlüsse im Schülerrat zu beschließen. Und das fand ich total cool, dass da auch ein Schüler eben der Projektleiter war und
ja,
dass den Schülerinnen und Schülern da so viel Verantwortung gegeben wird und es kommt was dabei raus. Genau solche Sachen sind dann sehr, sehr gute Beispiele dafür, dass auch Kinder und Jugendliche in unserer Gesellschaft was bewegen können und dass Schule den Raum dafür geben kann.
Ja.
Und dass man Kindern was zutrauen kann.
Ja. Und das zu fördern, Aufgabe der Pädagoginnen. Ich bin sehr froh, dass auch die Lehrerschaft so verschieden auch ist, gell? Dass, dass die Kinder, also wenn die ganze Zeit machen,
ja, dann würde auch der Kopf platzen.
und so in diesem vielfältigen, manche, mal ganz plakativ gesagt, manche machen Frontalunterricht, können die sich mal kurz zurücklehnen, einfach mal hören, was passiert,
ja,
dann wieder sehr aktive Teile, wo sie ganz viel nachdenken müssen, wo sie grübeln müssen, Probleme lösen.
Mhm.
Auf der anderen Seite dann auch Experimente, wo sie wieder erleben, nach draußen gehen können, in die freie Wildbahn. Und
ja,
dieses Zusammenspiel von allen Möglichkeiten, die Schule und Pädagogik bildet, das zu nutzen und dann auch schulisch nutzbar zu machen, ich glaube, das ist einer der großen Punkte, die ich unterstützen könnte, wenn es um Beratung von Schulentwicklung geht, was ich im Übrigen auch mit Mandy dann zusammen bei uns mache, die ja als Referentin für Schulentwicklung,
ja,
das denkbar Projekt oder denkbar Werkstatt, denkbar Erfahrungsaustausch, wie auch immer das heißt,
ja,
macht. Und ja, für mich auch eine dankbare Situation, das sehen zu können, wie sich Schulen dann auch auf den Weg machen. Ist für mich eine riesen coole Veranstaltung, das wirklich sehen zu können, dass es Schulen bewegt, dass Schulen wollen, dass sie mitmachen, sie auch die Erfahrungen suchen, die andere haben.
Ja. Ich meine, man sieht ja auch, dass es da gerade eine Entwicklung gibt. Es gibt ja auch solche Projekte wie Schule im Aufbruch, die sich mit sowas auseinandersetzen. Und das finde ich auch ziemlich cool,
ja,
dass man da eben merkt, es ist eine Entwicklung da und es geht in die Richtung, dass Schüler mehr aktiv werden. Und ich glaube, das würde dann auch dafür sorgen, dass es auch in der politischen Entwicklung mehr Einbindung von der Jugend gibt.
Ja.
Ich glaube, also da schlägt vieles fehl gerade. Und viele sind da vielleicht auch zu engstirnig in ihrem Denken.
Ja.
Aber trotzdem braucht man Kinder und Jugendliche, die sich irgendwie beteiligen an politischen Entscheidungen. Allein wenn man mal in ein Stadtbild schaut,
ja,
und guckt, wo haben hier Kinder und Jugendliche mitentschieden?
Ja.
Da fällt einem kaum was auf. Da gibt es mal einen Spielplatz oder gibt es mal einen Skatepark, aber das war es dann auch schon, ne?
Und auf der anderen Seite, um jetzt wieder zum Titel der Sendung vielleicht auch zu kommen, wie man am Anfang schon mal oder ich so, einfach so reingeschmissen haben. Alles denkbar.
Ja. Genau, man muss es halt nur zulassen. Man muss den Gedanken zulassen. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, wo wir viel von Kindern lernen können, weil wir uns als Erwachsene vom System formen lassen und dann eben sagen, nee, da gibt's Grenzen.
Ja.
Aber die Grenzen im Kopf gibt's ja eigentlich nicht.
Ja, richtig.
Also solange man Fantasie und Kreativität walten lässt, eröffnen sich Wege, von denen man nicht gedacht hat, dass sie denkbar sind.
Ja, richtig, so ist das. Und mit frischem Atem, einem Fisherman's Friend in dem Mund, können wir doch jetzt ins Lied starten, was du uns mitgebracht hast.
Ja, genau. Dazu würde ich gerne noch kurz was sagen.
Bitte?
Ja. Dieses Lied ist von Faber. Vielleicht kennen einige von euch den Künstler. Ist ein Schweizer Künstler. Und ich habe dieses Lied erst letztens im Unterricht verwendet für das Thema Zeit. Weil das Thema Zeit auch eine große Rolle spielt bei Kindern und Jugendlichen, sich mal damit auseinanderzusetzen, was mache ich eigentlich mit meiner Zeit, was bedeutet Zeit, wie kann ich hier aktiv werden in dieser Welt, wie kann ich meine Zeit sinnvoll gestalten. Und da habe ich gedacht, passt das eigentlich super dazu. In Paris brennen Autos von Farben.
Was für ein tolles Lied, Lisa.
Ja, ich finde Faber unglaublich großartig. Der ist übrigens auch in der Kulturarena in Jena diesen Sommer. Also falls da jemand Bock drauf hat. Ich kann leider nicht hingehen. Aber ja, ich finde die Line, auf dieser Welt hier ist Öl mehr wert als Wein. Eine sehr schöne Zeile aus dem Lied, über die es sich lohnt nachzudenken. Und damit würde ich sagen, schicken wir jetzt mal die Lehrkräfte und die Zuhörenden und wer auch immer uns zuhört, ReferendarInnen, in die Osterferien.
Genau. Und dann viel Spaß beim Nachdenken.
Ja.
Alles ist denkbar.
Alles ist denkbar.
Ciao.
Tschüss.